Genau, wir sind im Markus-Evangelium mit Jesus unterwegs. Auf der Reise von Jesus haben wir schon einiges erlebt. Er hat in Galiläa angefangen und wir haben gemerkt, die Frage ist immer wieder gewesen, wer ist Jesus eigentlich? Die Frage hat nicht nur Jesus selbst gestellt, sondern die Frage haben sich auch die Menschen damals gestellt. Wer ist dieser Jesus? Dann hat sich Jesus auf den Weg gemacht nach Jerusalem und letzten Sonntag sind wir in Jerusalem angekommen. Und die Überschrift im dritten Teil, Kapitel 11 bis 16, steht natürlich nicht so in den ursprünglichen Texten drin, aber wenn man sich damit befasst, dann kann man das so gliedern, ist, wie Jesus König wird. Und wir haben letzten Sonntag erlebt, dass Jesus in Jerusalem einzieht, vielleicht nicht mit Pauken und Fanfaren, aber doch mit einem Teppich aus Kleidern und Palmzweigen, dass er geritten ist, wie auch schon Könige im alten Israel geritten sind, dass er das auch ganz bewusst inszeniert hat und dass die Menge ihm zugejubelt hat und ihn als messianischen König willkommen geheißen hat. Dass sie verstanden hat, dass er aus dem Haus Davids kommt, obwohl er doch eigentlich in Nazareth aufgewachsen ist, also in Galiläa und nicht in Judäa, wo der Stamm Davids ist. Aber wir merken, die Menschen hatten irgendwo die Erwartung, dass mit Jesus etwas Besonderes verbunden ist. Und letztes Mal sind wir stehen geblieben, als Jesus nach diesem fantastischen Einzug geht er in den Tempel, schaut ihn sich an und geht wieder aus Jerusalem raus und übernachtet außerhalb. Und jetzt sind wir in Markus 11 und ich lese mal ab Vers 12 bis Vers 26. Da heißt es, als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren, doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt, und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Ein spannender Text. Und bevor wir auf die Einzelheiten eingehen, möchte ich gerne eine Sache erklären. Ich finde es eigentlich wichtig, also es ist jetzt eher eine Hintergrundinformation. Ihr seht, ich habe diesmal keinen Schreibfehler drin. Letzten Sonntag hatte ich einen Schreibfehler, dass ich gesagt habe, ich lese Markus 11, Vers 12 bis 26. Hier steht aber nur Vers 25. Ist wahrscheinlich niemand aufgefallen. Ich sage das ganz bewusst deswegen, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass man sich mal bewusst macht, wo kommen denn eigentlich unsere Bibeln her? Wo kommen denn unsere Bibelübersetzungen her? Wo kommt denn der griechische Text her, aus dem Bibelübersetzungen entstehen? Die Teenies heute Morgen, die befassen sich mit dem Thema Bibel. Und der Jonas hat mein griechisches Neues Testament bei mir ausgeliehen, um das denen zu zeigen. Wenn ihr wollt, dann zeige ich euch das auch später mal, wie sowas aussieht, ein griechisches Neues Testament. Der der Clou ist der, dass wir eine ganze Horde von Wissenschaftlern haben, die daran arbeiten, den ursprünglichen Text zu rekonstruieren. Wir haben für das Neue Testament 6000 Quellen, die miteinander verglichen werden, nicht für jedes Buch, die miteinander verglichen werden und geschaut wird, was steht dort im Wortlaut, dort wo abweichende Lesarten sind, wird das notiert im griechischen Neuen Testament. Wer die neue Genfer Übersetzung hat, der kann das auch nachvollziehen. Dort wird es zum Teil auch ausgedeutscht, dass es da vielleicht unterschiedliche griechische Wörter hat. Die meisten dieser Ergänzungen oder Veränderungen, die man findet, sind theologisch nicht relevant. Und das kann man an dem Beispiel sehr gut zeigen. Denn der Vers 26, der taucht in den besten und ältesten Handschriften nicht auf. Und der Vers 26, der lautet, da geht es ums Gebet, und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Ja? Und dann ergänzt Vers 26, wenn ihr aber nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Inhaltlich natürlich eine Ergänzung. Ihr findet es in der neuen Genfer Übersetzung unten als Fußnote abgedruckt. Eine gute Bibelübersetzung zeigt, dass da eine Entscheidung getroffen wurde. Eine schlechte Bibelübersetzung, ist gemein, wenn ich das sage, weil die meisten machen das nämlich nicht, verheimlicht, dass dieser Vers in den ältesten Handschriften nicht vorhanden ist und dass man den weglässt. Also ihr könnt damit blöffen, wenn jemand mal ein Bibelquiz mit euch macht und sagt Matthäus 11, Vers 26, könnt ihr sagen, den Vers gibt's nicht. Aber jetzt zu kurz inhaltlich, Matthäus 6, Vers 15. In Matthäus 6, Vers 15 lesen wir genau diesen Vers, der hier ergänzt wurde in Markus 11, Vers 26. Matthäus 6, Vers 15 heißt es, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Im gleichen Kontext wird es ersetzt. Deswegen ist es überhaupt gar nicht dramatisch, ob das jetzt im ursprünglichen Text stand oder nicht, weil es ist keine inhaltliche Veränderung und theologisch überhaupt nicht relevant. Trotzdem ist da ein ganzer Vers, der fehlt. Eine ähnliche Diskussion, und deswegen mache ich das auch hier mal kurz, müsste man viel ausführlicher machen, ist das Ende vom Markus-Evangelium. Wer das Video gesehen hat, was ich euch geschickt habe, der sieht, dass Markus das ursprüngliche Markus-Evangelium endet mit Kapitel 16, Vers 8. Verse 9 bis 20 sind Ergänzungen. Ergänzungen, die man auch in anderen Evangelien findet und so, die nicht dramatisch sind, die den Sinn nicht ändern. Aber ich finde es wichtig, dass man das mal transparent macht. Denn ein falscher Vorwurf, den man ja immer wieder hört, ist, dass die Bibel gefälscht wurde. Und das stimmt nicht. Die Bibel wird gründlich erforscht. Ich kann euch viele Websites dazu geben, viele Informationen. Die griechische Textgrundlage wird sauber erforscht, von Wissenschaftlern diskutiert, auch kontrovers. Und in jedem seriösen wissenschaftlichen Kommentar werden diese Textvarianten angeschaut. Aber zu 99,999% sind diese Abweichungen und Veränderungen unrelevant. Ob da jetzt Herr Jesus steht oder nur Jesus, das macht eigentlich keinen Unterschied. Okay, das wollte ich eigentlich mal vorausschicken. Jetzt stürzen wir uns in den Text. Wir merken, das ist kein ganz einfacher Text und ich habe ihn in drei Schritte unterteilt. Wenn euch das weiter beschäftigt, dann meldet euch bei mir. Ich habe ihn in drei Schritte unterteilt. Ich möchte mit euch zuerst in den Tempel gehen. Ich versuche hier wieder meine grafischen Fähigkeiten aufzumotzen. Genau. Also das ist der jüdische Tempel, etwas vereinfacht dargestellt. Der erste Tempel wurde von Salomo gebaut, der wurde dann zerstört. Der zweite Tempel wurde dann neu gebaut von Herodes. Also Herodes hat ihn dann wesentlich ausgebaut. Der wurde 70 nach Christus zerstört. Damals wurde ja dann den Israeliten verboten, in Jerusalem zu leben. 125 nach Christus war nochmal ein Aufstand. Dann gab es bis, helft mir, 1947, als das Volk der Staat Israel gegründet wurde, gab es kein Staat Israel mehr. Aber zu Jesu Zeiten gab es in Jerusalem einen Tempel und der war wichtig. Dann geht es in unserem Text um einen Baum, Feigenbaum, sieht man. Und der dritte Punkt ist, es geht um unser Herz. Ich möchte gerne im Tempel beginnen, weil ich glaube, dass diese Geschichte natürlich mit dem Feigenbaum vielleicht ein bisschen rätselhaft ist, oder? Da geht Jesus, hungrig wie er ist, heißt ja da, geht er auf einen Feigenbaum zu, sucht Feigen und findet keine. Markus ergänzt aber, es war allerdings auch nicht die Zeit für die Feigen, oder? Könnte man sagen, ja Jesus, was suchst du Äpfel auf dem Apfelbaum, wenn keine Äpfel wachsen können? Bei Feigen war das ein bisschen speziell, weil ich habe das auch nochmal auf Wikipedia nachgelesen, Feigen können bis zu 3-mal im Jahr Frucht tragen. Und es gibt auch so kleine Vorfeigen, habe ich schon mal gelesen. Aber auf jeden Fall, Jesus findet es nett und er sagt, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das ist einer der wenigen Situationen, eigentlich, wenn ich es richtig sehe, im Markus-Evangelium, die einzige Situation, wo Jesus seine Macht nutzt, um etwas Negatives zu tun. Also der Baum verdorrt und das hat eine Bedeutung. Und wenn man die Bedeutung verstehen will, dann muss man in den Tempel gehen. Und Markus hat so eine Sandwich-Methode, oder? Er spricht erst über einen Feigenbaum, dann über einen Tempel und dann wieder über einen Feigenbaum. Und ich möchte gern mit euch jetzt erst in den Tempel gehen und anschauen, was da passiert. Jesus geht in den Tempel. Und was macht er dort? Was macht er dort? Er tritt dort auf. Er fängt an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagt er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Der Tempel. Der Tempel ist in den letzten Tagen von Jesu Leben ein unglaublich wichtiger Ort. Ich kann euch das erzählen, wer das mitschreiben möchte, ich kann euch die Liste hinterher aber auch geben. Jesus ist direkt vor unserer Geschichte, nachdem er als König eingezogen ist, in den Tempel gegangen. Dann geht er wieder nach Hause. Am nächsten Tag geht er in den Tempel. Wir haben bis Vers 26 gelesen. Also am nächsten Tag geht er in den Tempel, dann passiert das, was wir hier sehen. Dann geht er wieder nach Hause. Am nächsten Tag geht es wieder am Feigenbaum vorbei und gehen in den Tempel. Markus 11, Vers 27. Markus 12, Vers 35 heißt es, Jesus lehrte im Tempel. Markus 13, Vers 1 bis 4 oder folgende, macht Jesus eine ganz entscheidende Aussage über den Tempel. Er sagt nämlich, als Jesus den Tempel verließ, sagte einer von seinen Jüngern zu ihm, Meister, sieh, was für Steine und was für Bauten, oder der Tempel. Jesus sagte zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, alles wird niedergerissen. Da unterhalten sie sich dann später drüber. Markus 14, Vers 49, im Zuge der Gefangennahme sagt Jesus, Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte. Wir merken, der Tempel ist ein wichtiger Ort für Jesus und ihr habt mich nicht verhaftet. Markus 14, Vers 58, kommt in der Gerichtsverhandlung der Vorwurf, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen von Menschen erbauten Tempel niederreißen und in 3 Tagen einen anderen errichten. Markus 15, Vers 29, laufen Leute am Kreuz vorbei, verhöhnen ihn, schütteln den Kopf und riefen, ach, du willst den Tempel niederreißen und den 3 Tagen wieder aufbauen. Und in Markus 15, Vers 38, da reißt der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. So, der Tempel ist unglaublich wichtig für den Dienst von Jesus in Jerusalem. In den letzten Tagen, wir befinden uns, nochmal um das deutlich zu machen, in der letzten Lebenswoche von Jesus, spielt sich ganz viel im Tempel ab. Und ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie wichtig der Tempel war. Ich habe eine Zahl gelesen, ich habe ehrlich gesagt 2 verschiedene Zahlen gelesen. Ich nehme mal die niedrigere Zahl. Ich weiß nicht genau, welcher meiner Kommentare da recht hat. Der eine hat gesagt, dass in der Passazeit 255.000 Lämmer geschlachtet wurden. Und der andere hat gesagt 25.000. Bleiben wir mal bei den 25.000, ist in im Zuge des Passafestes, was ja ungefähr eine Woche dauert, auch keine kleine Zahl. Damit man sich vorstellen kann, was da abgelaufen ist in der damaligen Zeit. Muss ich auch vorstellen, dass der Tempel ein wichtiger Arbeitsort war in Jerusalem. Und natürlich der Ort der nationalen Identität. Es gab ja keinen offiziell, keinen eigenständigen jüdischen Königshof. Es gab nur den Herodes, da der den Römern untergeordnet wurde, aber die Souveränität hatte das Land ja nicht. Es war ja kein König wie David umme. Und so war der Tempel der Ort der religiösen und nationalen Identität. Das müssen wir uns vor Augen halten. Und Jesus kommt in diesen Tempel und vermutlich, also man weiß, dass am Ölberg Lämmer verkauft wurden, vermutlich wurde für das Passafest das Angebot erweitert oder direkt in den ersten Vorhof im Tempel, da durften die Heiden anbeten, wurde der gefüllt mit Verkaufsständen, mit Taubenständen, mit Handel. Und Jesus kommt und sorgt für Ordnung. Warum macht Jesus das? So nachhaltig war das wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich ging es am nächsten Tag gerade so weiter. Aber Jesus demonstriert hier seinen Anspruch, König zu sein. Er demonstriert hier seinen Anspruch, die Macht zu haben, was im Tempel geht und was nicht. Und er übt massive Kritik am Establishment. Er sagt den Priestern und Schriftgelehrten, und wir wissen ja schon aus Markus 3, die Stelle nehmen wir gerade, genau, da heißt es schon, in Markus 3 heißt es ja, dass die Pharisäer, Markus 3, Vers 6, die Pharisäer jedoch fasten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Wir wissen, dass Jesus bei den Leuten, bei der führenden Elite in Jerusalem kein gutes Standing hatte. Und ganz bewusst geht Jesus in den Tempel und demonstriert gegenüber der führenden Elite, aber auch natürlich gegenüber dem Volk, dass er derjenige ist, der Anspruch auf die Definition, auf die Verwendung des Tempels erhebt. Er kritisiert massiv die Vorbereitungen und die Art und Weise, wie die Frömmigkeit gelebt wird. Er kritisiert, dass hinter diesem Schein kein wirkliches Sein steckt. Er kritisiert diese Geschäftemacherei. Er verbietet sogar, dass man Dinge über den Tempelhof trägt. Es würde ja eigentlich bedeuten, wenn Jesus das effektiv verhindern konnte, man musste ja vom äußeren Vorhof, für die Juden kam der Vorhof für die Frauen, dann für die Männer und dann kam das Allerheiligste. Das Heiligtum des Allerheiligste. Man musste ja, um Opfer darbringen zu können, musste man ja Zugang haben zu den inneren Vorhöfen. Das heißt, er hat eigentlich den religiösen Betrieb lahmgelegt. Oder? Nur damit wir das uns deutlich machen. Jesus beansprucht königliche, messianische Macht und Autorität. Und das sind meine zwei Stichworte für diesen Tempel. Er beansprucht Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Er beansprucht den Tempel für sich und beansprucht, den Ton anzugeben. Und es wird auch noch zu Diskussionen führen. Wir lesen gerade hier, als die führenden Priester und Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Warum ist es so krass, was Jesus hier macht? Was haben die Juden erwartet, wenn der Messias kommt? Was haben sie erwartet? Echte Frage, weiß das jemand? Befreiung von den Römern, genau. So, wo waren die Römer nicht? Im Tempel. Die Juden haben erwartet, dass Jesus Pontius Pilatus eins auf die Löffel gibt und dass der sich dann vom Acker macht. Das war die Erwartung. Was macht Jesus? Er geht in den Tempel, er geht in das religiöse Zentrum, er geht dorthin, wo die Frömmigkeit, wo die Juden hin müssen, wo Opfer dargebracht werden. Jeden Morgen, jeden Abend werden Schafe geopfert, das Passalam, Passamal wird vorbereitet, das Passafest. Es ist eine heilige Zeit. Man weiß ja, dass die Juden für das Passafest ihre Häuser reinigen sollten, dass sie keinen Krümel, gesäuertes Brot hatten, dass sie da wirklich für Ordnung gesorgt haben, dass sie sich vorbereitet haben. Sie sind dahin gewallfahrtet, mitten in diese religiöse Hochzeit kommt er und sagt, so nicht, Freunde. Das ist nicht Gottes Wille. Ihr seid mehr Schein als Sein. Mein Tempel soll ein Gebetshaus sein und ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Was meint Jesus mit Räuberhöhle? Er meint nicht nur, dass die Händler Wucher sind. Er hat ja nicht nur den Händlern verboten, ihren Handel zu treiben, sondern er hat auch denen, die ihre Opfer darbringen wollten, sich in den Weg gestellt. Er hat nicht nur den Verkäufern, sondern auch den Käufern ans Bein gepinkelt. Oder? Warum macht Jesus das? Was meint er mit Räuberhöhle? Er sagt ja im Grunde genommen, was ist denn die Räuberhöhle? Die Räuberhöhle ist nicht der Ort, wo die Räuber die anderen überfallen. Die Räuberhöhle ist da, wo man den Schatz verteilt. Jesus sagt damit, wisst ihr, der Tempel, der ist für euch so der Ort, wo ihr euch so fromm gebt, aber da draußen, ja, da ist es euch ganz egal, es geht nur um das Äußere. Wir haben da verschiedene Geschichten im Neuen Testament. Im Matthäusevangelium wird zum Beispiel berichtet, wie ein Zöllner betet und wie der Pharisäer betet und sagt, danke Herr Jesus, dass ich nicht so bin wie der da drüben. Danke Vater im Himmel, nicht Herr Jesus. wir wissen, dass Jesus das kritisiert hat, dass sie laut und lange beten, damit sie gesehen werden. Wir wissen, dass Jesus, da kommen wir dann auch noch drauf, in Markus 12 gibt es die Geschichte von der, kurz gucken, dass ich euch Quatsch erzähle, Markus 12 gibt es die Geschichte von der Frau, die, es geht um die Steuern und geht um die arme Witwe, die ja wenig reinlegt, aber eigentlich mehr reinlegt als der Reiche, der ein bisschen was reinlegt. Und wir merken, dass das außerhalb des Tempels wurde der Glaube, die wahre Nachfolge, und das war ja Jesu Kritik an den Pharisäern, dass sie Heuchler sind. Dass sie eine Scheinfrömmigkeit haben. Er sagte sogar zu den Pharisäern, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Oder zu den Sadduzäern. Also er ist nicht einverstanden, wie die Juden damals ihre Frömmigkeit leben. Und das kommt dort zum Ausdruck. Ja, noch mehr. Jesus initiiert eigentlich einen Gerichtsakt. Er tritt als Richter auf. Er sagt, so nicht. Das ist nicht der Glaube, das ist nicht die Frömmigkeit, das ist nicht das Leben, was ich von euch erwarte als meine Nachfolger. Denn ich bin der Messias und ihr seid mein Volk. Er übt massive Kritik am Volk Israel, an der Art und Weise, wie sie ihre Frömmigkeit leben. Und er sagt, wenn es nur um diese Äußerlichkeiten geht und wenn ihr euch nur bereichert und eure Opfer darbringt, um Opfer dargebracht zu haben, aber euer Herz nicht bei der Sache ist, dann will ich das nicht. Und wenn wir das sehen, dass es auch ein Auftritt ist, wo Jesus eigentlich das Gericht einläutet, er sagt das ja, oder? Dieser Tempel wird zerstört werden. Markus 13, habe ich euch vorhin vorgelesen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ist eingetroffen, habe ich euch vorhin erzählt, 70 nach Christus. 125 nach Christus, Bar Kochba-Aufstand, wurde nochmal alles dem Erdboden gleich gemacht. Es hat eine Weile gedauert. Jesus ist 30 oder 33 nach Christus gestorben. Aber es ist eingetroffen. Dieser Tempel steht bis heute nicht mehr. Bis heute. Das Land Israel gibt es, aber heute gibt es keinen Tempel mehr. Jesus initiiert hier das Gericht Gottes über sein Volk. Er symbolisiert es, indem er die Tische umschmeißt, indem er die Händler austreibt, indem er den religiösen Betrieb blockiert. Und er symbolisiert es, indem er den Feigenbaum verflucht. Jetzt sind wir da beim Feigenbaum. Auf dem Weg nach Jerusalem kommt er an dem Feigenbaum vorbei und er demonstriert an diesem Feigenbaum seine Macht in symbolischer Weise. Das ist eine, wie würde man das in der Jungschar nennen, eine Objektlektion. Oder wenn man irgendwas mitbringt, um was zu veranschaulichen. Jesus hat nichts mitgebracht, er hat den Baum genommen, der da stand. Im Alten Testament, also im Buch, was die Juden gelesen haben, wurde schon darüber berichtet, dass wurde das Volk Israel mit Feigen verglichen und auch Gericht an Israel wurde mit Feigen verglichen. Zum Beispiel im Jeremia und Jesaja kommt es vor. Und so veranschaulicht Jesus seine Macht und seine Autorität. Und zwar in einer Art und Weise, die er an den symbolisch auch im Tempel macht, am Baum. Der Baum, der ist dann futsch. Da ist es eigentlich, es ist Symbolik für uns, aber für den Baum war es kein Symbol. Dort wurde die Macht Gottes, die Macht Jesu, seine Autorität sichtbar. Und dann, man merkt es auch an dem Bibeltext, dass das eine Objektlektion ist. Denn warum soll sonst der Markus schreiben, es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Oder Markus will damit aufmerksam machen, es geht nicht um das, was wir vordergründig sehen. Es geht nicht um den Hunger und keine Feigen. Wahrscheinlich war es Mitte April, Mai, Juni werden die Feigen reif. Genau. Eventuell gab es kleine Vorfeigen, die man auch essen konnte. Jesus sieht diesen Baum, grün, verheißungsvoll, viel Schein, findet aber kein Sein. Und das verurteilt er am Volk Israel. Das verurteilt er und er demonstriert seine Autorität, dass er der von Gott gesandte Messias ist, dass er der König ist. Und er spricht die Sprache der Juden. Er spricht die Sprache des Alten Testaments. Auch in der Satz heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Das ist ein sogar für alle Völker. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das ist eine Anspielung an Jeremia 7. Und Jesus demonstriert uns heute Morgen, dass er interessiert ist am Sein und nicht nur am Schein. Und er sagt, wenn du deinen Glauben nur vordergründig lebst, wenn dein Glaube nur an der Oberfläche deines Lebens kratzt, wenn dein Glaube nur eine Inszenierung ist für die anderen, dann ist das zu wenig. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns auch heute stellen müssen, als die, die wir den Namen Jesu in die Gesellschaft tragen. Spiegeln wir etwas wider, ganz konkret, vom Charakter Gottes, vom Wesen Jesu, von seiner Liebe, Wahrheit und Barmherzigkeit? Reflektieren wir seine Gnade und seine Gerechtigkeit? Ist unser Charakter von den Wesensmerkmalen geprägt, die der Heilige Geist in uns bewirken möchte? Und was ist das erste Wesensmerkmal des Heiligen Geistes? Ich schlage nur die Bibelstelle auf, ihr dürft zwar beantworten die Frage. Bleiben wir mal beim Bild von der Frucht, oder? Was ist die Frucht des Geistes, die erste Frucht? Liebe, genau. Ich lese es euch vor, Galater 5, 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Schaut, und die Frage, die kann ich nicht für euch beantworten, die müsst ihr euch selber beantworten. Wie viel von dem, was Gott in eurem Leben, in eurem Charakter bewirken möchte, ist tatsächlich vorhanden? Und wenn ihr merkt, ja, also ihr könnt natürlich mal andere Menschen fragen. Könnt euch auch überlegen, was würden denn meine Nachbarn sagen über mich? Was würde mein Arbeitgeber sagen? Was würde mir meine Frau oder mein Mann sagen, wenn er ganz ehrlich wäre über mich selbst an Charaktereigenschaft? Und wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich dich nicht zu mehr Anstrengung auffordern, denn das wäre nicht das Evangelium. Wenn du sagst, ja, mein Arbeitgeber wird vielleicht sagen, unzuverlässig, verschwenderisch, aufbrausend, schwierig, dann würde ich sagen, dann musst du darum ringen, dass Gottes Geist in deinem Leben seine Kraft entfaltet. Ja, wenn du merkst, dass dein Glaube nur an der Oberfläche kratzt, dann gib Gott die tiefen Dimensionen deines Lebens. Und es beginnt an der Stelle, wo du sagst, so bin ich halt. Da hört Gottes Wirken nicht auf. Da beginnt Gottes Wirken erst. Ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes, der uns verändern kann. Der uns zu Menschen machen kann, die von der Liebe Jesu geprägt sind, die Menschen mit den Augen Jesu sehen. Und da ist nicht immer so klar, was Jesus in einem Menschen sieht. Vielleicht ein Beispiel, vielleicht ein kontroverses Beispiel. Das Thema, wir erleben das ja, wir haben jetzt kürzlich erlebt, ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitverfolgt, dass in der Schweiz dieser Marsch fürs Leben nicht gestartet wurde. Da geht es eigentlich darum, dass man das Lebensrecht schützen möchte. Dass man sagen möchte, jeder Mensch, jedes Kind ist wertvoll. Und wir sind eigentlich der Meinung, dass Abtreibungen schwierig sind, dass sie nicht Gottes Willen entsprechen, dass es ein menschliches Leben ist, was existiert und getötet. Das ist ein sehr moralisches Thema. Und ich bin ganz auf der Schiene, dass ich auch finde, Abtreibung ist was unglaublich Trauriges für mich, dass in unserer Gesellschaft das so. Ich glaube nicht, dass Frauen sich das einfach machen. Ich glaube nicht, dass es ein einfacher Weg ist. Aber ich bin auch nicht davon überzeugt, dass die massiven Zahlen an Abtreibungen wirklich nötig wären. Und ich möchte kein moralisches Urteil fällen. Aber als ich davon gelesen habe, da war die erste Schlagzeile, die ich gelesen habe, sie haben es dann hinterher geändert, war dann, dass das Beten für das Leben wurde verboten. Sie haben es hinterher geändert, das fand ich dann auch wichtig, dass sie gecheckt haben, dass sie es auch so publiziert haben, das Beten kann uns ja gar niemand verbieten. Und mir Mir liegt es manchmal so schwer auf dem Herzen. Wie gehen wir mit Menschen in unserer Gesellschaft um, die abgetrieben haben? Steht ja, wenn ich über so ein Thema rede, Abtreibung, dann muss ich ja wissen, dass vielleicht hier in unseren Räumlichkeiten Menschen sitzen, die eine Abtreibung haben durchführen lassen. Ich weiß es nicht und ich will das auch niemandem zusprechen. Aber es kann ja sein, dass irgendjemand, der die Predigt hört, das durchgeführt hat. Und jetzt bin ich nicht der, jetzt ist die Frage, wie würde denn Jesus so jemand begegnen? Wie würden wir Christen den Menschen begegnen? Und deswegen ringe ich manchmal mit unserer öffentlichen Wahrnehmung. Deswegen ringe ich manchmal mit diesen Veranstaltungen. Ich weiß nicht, ob ihr das teilen könnt oder ob er mich denkt, der hat einen Vogel. Aber ich will mich nicht hinstellen und mit dem Finger auf Frauen zeigen, die abgetrieben haben. Sondern ich will ihnen davon erzählen, dass Jesus sie liebt und sie bei Jesus willkommen sind, auch mit der Geschichte. Ich weiß, dass es auch eine politische Dimension gibt. Ich habe da auch eine persönliche Vorstellung, wie die politische Arbeit aussehen könnte. Aber das wird zu weit führen. Ich bin hier nicht Politiker. Aber ich finde es so wichtig, dass Frauen wissen, die das erlebt haben, die das durchgeführt haben, aus was für Gründen auch immer, Jesus vergibt. Das ist keine Erfahrung, keine Tat, die dein Leben auf ewig prägen muss. Stehst du? Und deswegen sage ich, wo ist, und das ist auch eine Anfrage an mich, wir spenden privat an eine Organisation, die sich ja zum Leben nennt, die Frauen unterstützt in Schwangerschaftskonflikten. Und so gut ich diesen Marsch fürs Leben finde, die entscheidende Frage ist doch, wo ist die Liebe zu solchen Menschen, die das erleben, dass sie vor der Entscheidung stehen, Abtreibung ja oder nein, wo ist diese Liebe vor Ort? Vor Ort. Mal angenommen, ein 16-jähriges Mädchen bei uns würde schwanger werden. Theoretische Frage. Wie würden wir mit diesem Mädchen umgehen? Ich finde es gar keine einfache Frage. Aber ich finde, unsere Aufgabe ist es, von Liebe, Gnade und Barmherzigkeit zu reden, auch von Wahrheit. Ich glaube auch, da werden menschliche Leben beendet. Und ich finde es nicht gut. Aber das ist nur eine Dimension. Die Frage ist doch nicht, dass dieser Marsch nicht stattgefunden hat. Sondern die Frage, die sich für mich stellt, und vielleicht könnt ihr dann erahnen, wie ich gesellschaftspolitisch darüber denke, warum haben Frauen das heutzutage noch nötig, ein ungewolltes Kind, eine ungewollte Schwangerschaft zu beenden? Warum ist es in unserer Gesellschaft und vielleicht auch in der christlichen Gemeinde gerade immer noch so schwierig, und ich spreche mich nicht für sexuelle Eskapaden und Abenteuer aus, aber warum ist es so schwierig, mit dem Thema alleinerziehende Mutter zu sein, Armutsrisiko in unserer Gesellschaft? Warum können wir nicht mehr dafür tun, dass solche Frauen ihre Ausbildung beenden können, dass Frauen nicht von Männern unter Druck gesetzt werden? Das ist ja eigentlich die Not, dass es immer noch so ist, dass die Frau am Ende alleine dasteht und so weiter. Warum habe ich jetzt dieses Fass aufgemacht? Weil ich gesagt habe, ich weiß manchmal nicht, ob hinter dem klaren Nein zur Abtreibung auch die Bereitschaft steht, solche Menschen zu lieben und zu suchen und zu unterstützen, damit das nicht geschieht. Es ist einfacher, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, als sein Kind zu hüten. Und ich finde, wir müssen uns fragen, und das ist jetzt vielleicht ein polarisierendes Beispiel, wir müssen uns doch fragen als Christen und als Gemeinde, was ist unser erstes Thema? Mein erstes Thema ist Jesus, nicht Moral. Mein erstes Thema ist Liebe, dass Jesus dich liebt, egal welche Geschichte du hinter dir hast. Mein nächstes Thema ist Vergebung. Und ich will nicht als der bekannt sein, der alles besser weiß und sich die Finger nicht schmutzig macht, sondern ich möchte eigentlich als der bekannt sein, der der zuhört, anpackt, hilft und Jesu Liebe und Wahrheit in Tat umsetzt. Vielleicht kann man da weiter diskutieren. Ich bin immer offen für Diskussionen. Noch einen letzten Punkt. Ich glaube, dass das viel mit Gebet zu tun hat. Jesus spricht übers Gebet am Ende. Die Jünger fragen sich, wie kann das passieren, dass dieser Baum verdorrt? Und Jesus sagt hier, der Schlüssel dazu, würden wir jetzt sagen, ist das Gebet. Nee. Der Schlüssel dazu, dass Jesus diesen Feigenbaum verurteilen konnte, ist die Macht Gottes. Ist seine Macht. Und wir dürfen das, was Jesus hier sagt, nicht so verstehen, dass er uns einen Blankoscheck gibt und sagt, ja, wenn ich nur intensiv genug bete, dann manipuliere ich Gott und er gibt mir alles, was ich möchte. Es gibt diese Lehre, diese christliche Lehre von der Visualisierung, du musst den Porsche visualisieren, du musst dein Reichtum visualisieren, du musst dafür beten und dann kommt es. Finde ich hier nicht. Denn Jesus spricht von Glaube. Glaube ist nicht einfach nur das Fürwahrhalten von irgendwelchen Träumen. Glaube ist die persönliche Beziehung zu Gott. Gebet. Es gibt ein gutes Bild fürs Gebet. Und zwar, wenn ein Schiff am Steg anlegt oder an der Mole anlegt, dann werfen die das Seil rüber. Und was machen sie dann? Sie ziehen mit dem Seil nicht das Land zum Schiff, sondern das Schiff zum Land. Gebet ist wie dieses Seil, was ich auswerfe und mich an Gott ranziehe. Gebet bringt mich näher zu Gott, nicht Gott näher zu mir. Gebet bringt mich in seinen Machtbereich und nicht Gott unter meine Macht. Gebet ist nicht der Weg, um Gott zu manipulieren, sondern Gebet ist das Gespräch mit ihm, wo ich vertrauensvoll, aber auch erwartungsvoll, und das ist das, was Jesus hier sagt, mit dem Berg, erwartungsvoll, dass auch das Unmögliche möglich werden kann, dass er erwartungsvoll ist und dass wir auch vergebend beten. Also, dass wir nicht nachtragend beten in dem Sinn, sondern dass wir selbst Vergebung in Anspruch nehmen und deswegen auch gnädig sind mit anderen. Der Weg zu mehr Sein als Schein, sagt Jesus, führt nicht über feste Voraussetzungen, in Zukunft alles besser zu machen. Das wäre Religion. Nicht dadurch, dass ich mehr Leistung erbringe, auch nicht mehr Glaubensleistung pro Minute oder pro Gebet, sondern der Weg in Gottes Nähe ist, dass ich vertrauensvoll zu ihm komme, seine Macht in Anspruch nehme, von ihm alles erwarte, auch dass er mich korrigiert, dass ich ihn in seinem Machtanspruch respektiere, mich ihm unterordne und mich einordne in seinen Plan. Mehr Sein als Schein geschieht dann, wenn ich Jesus die Bereiche, die immer noch von meiner Frömmigkeit und von meiner Religiosität und von meinen Vorstellungen, wenn ich diese Bereiche öffne, wie zum Beispiel den Tempel, und Jesus dort Herr sein lasse. Über meine Wut, über meinen Zorn, über meine Schwächen, über meine Traurigkeit, über meine Verletzungen, dann wird aus dem Schein Sein. Und deswegen habt Glauben an Gott. Das ist die Ermutigung von Jesus.